Ja, in der Tiefe des Retreats und die Erfahrung zeigt, dass ein Retreat sich bewegt wie das klassische Drama. Der Höhepunkt kommt im letzten Drittel. Also die Dichte ist nicht in der zeitlichen Mitte, von daher haben wir noch riesig Zeit. Ganz viel Zeit, ganz viel Raum und Tiefe und haben guten Grund gelegt, um das weiter auszuschöpfen. Und dahin lang möchte ich jetzt noch ein paar Dinge sagen. Zunächst was ganz, ganz Praktisches für euch, für den Alltag der Meditation. Es gibt drei Register, die wir ziehen können, um unsere innere Haltung ein bisschen zu zoomen. Ich finde, Werkzeuge, das merkt ihr ja, haben immer was Besonderes, was Schönes, auch wie wir nicht manipulieren, aber wie wir unserer Erfahrung helfen, frei zu werden. Das ist der Umgang mit den Augen, die Mundhaltung und die Handhaltung. Fange ich mal bei Letzterem an. Je nachdem, wie du die Hände hältst, es gibt eine ganze Tradition mit Mudras, also mit Handhaltung zu meditieren, und darüber kommt ein Bewusstseinszustand. Und je nachdem, wie du die Hände hältst, hat einen anderen Einfluss auf dein Bewusstsein. Es gibt christlich-kontemplative Traditionen, die auch in sich gut sind, aber die zum Beispiel solch eine Handhaltung lehren. Ich finde das, ich habe das lange ausprobiert, ich finde das zu verschlossen. Irgendwann wird was zu. Die tibetische Handhaltung ist eigentlich ganz simpel, die Hände auf die Oberschenkel Richtung Erde. Diese Erdung tut immer gut. Und du kannst natürlich auch die Hände in das klassische Zen-Mudra vor dem Unterbauch. Da hast du nochmal ein Gespür für das Waagerecht. Wenn die Daumen waagerecht sind, bist du wach. Wenn die nach oben gehen, bist du wahrscheinlich am Denken und Planen. Wenn die nach unten fallen, bist du kurz vorm Einschlafen. Oder die Arme sind zu kurz. Also du kannst so sitzen und du hast dadurch nochmal eine präzise Wahrnehmung, das kosmische Mudra genannt im Zen. Präzise Wahrnehmung über deinen Bewusstseinszustand, kannst du das so ein bisschen beeinflussen. Ist sehr gut, habe ich lange so auch geübt. Oder eben diese Haltung. Das wären so die zwei, die ich empfehle. Dass wir uns nicht vorziehen, ist eine Sache der Gesamtposition. Aber mit den Händen kannst du ein bisschen deine Wachheit auch verändern. Und erfinde auch unkonventionell, was für Handhaltungen dich unterstützen in der Meditation. Das ist das eine. Das zweite ist Mundhaltung oder Mund. Grundspur ist möglichst entspannt, Zähne nicht unbedingt zusammenbeißen, Kiefermuskeln relaxed, Mund ist eher raumhaft, Zunge ist frei, keine besondere Position, keine Tricks. Und was du tun kannst, ist entweder die Lippen sanft geschlossen halten, das gibt so mehr ein inniges Gefühl, oder ganz sanft offen halten, also so, dass man es eigentlich nicht sieht, also ganz sanft offen. Und es gibt dir mehr Raumgefühl vorne im vorderen Körper, kannst du mal ausprobieren. Und das dritte wären die Augen, da wird leider viel Ideologie draus gemacht. Meine Grundbotschaft ist, das, was für dich passt, das stimmt. Und du kannst ins Spüren oft besser kommen nach innen, wenn du die Augen schließt und nach innen fühlst. Wenn du dich zu verschlossen fühlst, kannst du auch spüren, durch die Augen das Gesicht, durch die Haut in den Raum spüren. Das ist wie ein Öffnen der Zellaugen, sagen wir mal, ja? Ohne dass wir gucken. Wir nehmen unglaublich viel Informationen auf über den Sehsinn und wir kommen auch ganz schnell ins Denken. Deshalb ist das Sitzen mit offenen Augen tricky. Wenn du das gut kannst und wenn dir das hilft, nicht einzudösen oder wenn zu viele innere Bilder kommen, kann man es schon mal nutzen. Und dann einfach den Blick vor dich auf den Boden fallen lassen, kann hilfreich sein. Was sehr schön ist, könnt ihr mal in der Natur ausprobieren, ist dieses, kommt aus dem Dzogchen, aus dieser hohen tibetischen Praxis, ähnlich wie Mahamudra, dass du mit offenem, richtig offenem Blick sitzt, in die Natur schaust. Also einfach in den weiten Raum da sitzt und weiten Blick schaust. Oder in den Himmel, wenn der nicht zu hell ist. Oder von einem Berghang in die Weite schaust. Das bringt eine enorme Weite in dich. Das kannst du mal versuchen. Also ganz praktisch diese drei Register, mit denen wir arbeiten können. Dann einen zweiten kleinen Vorpunkt wäre so, wie ist es, wenn wir Mindfulness übersetzen in die somatische Tradition? Und es sieht so aus, dass deine Aufmerksamkeit ganz eintaucht in deinen Körper. Das ist das, was wir ständig machen. Ja? Also lass dein Gewahrsein völlig in deinen Körper eintauchen und da hinein entspannen. Das heißt, du hast den Eindruck, dass du mit deiner Aufmerksamkeit dich in deinem Körper wahrnimmst. Das ist der erste Schritt. Und dann merkst du, dass deine Aufmerksamkeit, deine Wahrnehmung schon im Körper ist. Dass dein Körper das Eigentliche ist, das wahrnimmt. Und deine Aufmerksamkeit, die du mit deinem Verstand lenken kannst, ist nur ein Aspekt, ist nur ein Teil dieser Körperwahrnehmung. Das heißt, du trägst eigentlich Eulen nach Athen, du bringst deine Aufmerksamkeit in den Körper, wo eigentlich die Wurzel der Aufmerksamkeit ist, und kannst da hinein entspannen. Und kannst entspannen in die Selbstwahrnehmung des Körpers. Also nicht wie wir uns denken, sondern wie der Körper, wie wir als verkörperte Wesen uns selber fühlen. Die Selbstwahrnehmung ist schon da. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass wir mitbekommen, dass die eigentliche Wahrnehmung überhaupt, das ist für euch nichts Neues, aber ich fasse es nochmal zusammen, dass die eigentliche Wahrnehmung, Gewahrsein überhaupt somatisch ist, dass es im Körper ist. Auf die Spitze treiben wir das, wenn wir zum Beispiel in den Zentralraum gehen, merken, das ist reines Gewahrsein, das ist im Körper. Und da ist ein Unterschied zu anderen Traditionen, deshalb ist mir das wichtig, nicht wir beobachten den Körper, der Körper ist kein Objekt unserer Achtsamkeit. Definitiv nicht. Der Körper ist das Subjekt und im Grunde das einzige Subjekt unseres Wachseins. Körpersein in diesem Sinne verstanden, wie gestern beschrieben, diesen drei Leveln. Ja. Der Körper ist der Buddha. Der Körper ist das Gewahrsein, das alle Dinge durchdringt. Ausgehend vom physischen Körper und dann somatisch in diese anderen Ebenen, energetisch und Raum. Ja, im Körper finden wir das Göttliche in einer anderen Sprache. Im Neuen Testament gibt es diesen Satz, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Traditionelle biblische Sprache. Das meint das Gleiche in Grün. Also das unserem Körpersein ist das Tor zur Öffnung, zur Heilung, zur Erwachen. Das wären diese drei Schritte für die Mindfulness der somatischen Linie, der somatischen Meditation. Okay, das war so ein bisschen Vorspann. Das, was ich eigentlich mit euch teilen wollte, ist dies. Was geschieht, wenn wir unser Leben leben, nicht mehr so sehr aus unseren Ideen und Mustern, unserem Denken oder Ego, haben wir am Montag drüber gesprochen, auch nicht mehr so sehr uns hin und her gebeutelt erleben von den Emotionen, das alles darf mit dabei sein, sondern wenn wir unser Leben leben aus unserem immer tiefer sich öffnenden wahren Wesen, aus unserem wahren Selbst, aus unserem Erwachensprozess. Was geschieht dann? Und dazu hätte ich ein paar Aspekte anzubieten. Das eine ist, wir kommen in einen Kontakt mit der Freiheit. Dann das zweite ist, ich falte es dann gleich aus, das zweite ist, wir kommen in einen Kontakt, einen neuen Kontakt mit unserem in Frieden sein, zufrieden sein mit dem Leben und in der Welt, beziehungsweise unzufrieden sein mit dem, wie es ist. Dieses Feld, Frieden finden mit dem, was wir leben. Das ist das zweite Feld. Das dritte Feld ist, es berührt unmittelbar den Sinn. Was soll das Ganze? Warum tun wir uns das an? Solch ein Retreat. Oder überhaupt, warum tun wir dieses und jenes im Leben? Was soll das Ganze? Was soll das Drama? Also das, was wir Sinn nennen, traditionellerweise. Und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen was zur Motivation. Mal gucken, wie weit wir kommen, dass die Zeit auch passt. Ich versuche es kurz zu fassen. Der erste Aspekt, also wenn wir unser Leben leben aus unserem wahren Wesen, aus unserem authentischen Menschsein, kommen wir in Kontakt mit Freiheit. Freiheit hat drei Aspekte. Die Freiheit, das erste, was wir berühren, ist die Freiheit von. Das ist das, was wir normal mit Freiheit verbinden. Ich bin frei von irgendwelchen Dingen, die mich einengen, die mich bannen, die mich unter Druck setzen, die irgendwas mir aufzwingen, was ich nicht will. Diese Freiheit von. Das bedeutet jetzt auf diesem existenziellen Weg, ich erfahre, dass ich immer mehr frei bin von der Erfüllung bestimmter Bedürfnisse und Dinge, die so sein müssen und nicht anders, um mich entfalten zu können. Das ist eine Art Unbedingtheit drin, eine Unabhängigkeit davon, und ich bin nicht manipulierbar. Ich werde dadurch genau nicht netter und handlicher, sondern vielleicht struppiger für meine Mitmenschen und unbestechlich, aber wertvoll. In der extremen Form haben wir das, wenn Menschen wirklich ihrem inneren Ruf, ihrer inneren Stimme folgen, auch wenn sie dafür umgebracht werden. Das ist die radikale Freiheit von. Die Freiheit von, sich nicht mal manipulieren zu lassen, wenn wir bedroht werden mit Leben und Tod. Das ist die Extremform. Ja, aber wenn wir es ein bisschen runterbuchstabieren auf uns, ist dieses die Freiheit von, also was brauche ich alles oder was meine ich alles zu brauchen, dass ich mich bei mir selbst und in meinem Weg der Selbstentfaltung fühle. Natürlich brauche ich was. Wir sind endliche bedingte Wesen und fühlen Gutes und weniger Gutes und ganz Schlechtes. Aber ich hänge mich nicht da rein. Also das hat oft zu tun mit dem, was wir heute früh auch mit dem Ausatmen verbunden haben. Diese Dinge, die ich bekämpfe, die ich unbedingt weghaben muss, damit ich zu mir komme, die Dinge, die ich unbedingt besitzen muss, damit ich mich finde, und das, wo ich überhaupt nicht mehr durchblicke. Und das kann ein bisschen in den Hintergrund treten, und ich entdecke in dieser Freiheit von, entdecke ich die Unbedingtheit und Unabhängigkeit meiner tiefen Existenz. In meinem wahren Wesen bin ich nicht abhängig von diesen und jenen Umständen, weil in der Tiefe liege ich tiefer und fundamentaler als diese Bedingungen und Umstände. Das heißt, ich kann damit entdecken, dass ich auch in schwierigeren Umständen überleben und nicht nur überleben, sondern leben kann. Das heißt nicht, dass ich das Bestmögliche tue, um Dinge zu optimieren, zu heilen etc. Aber das heißt, dass ich nicht davon manipulierbar bin. Das ist die Freiheit von. Der zweite Aspekt ist, wenn ich damit ein bisschen handeln kann, dass ich frei werde für. Und das halte ich eigentlich für den wichtigeren. Das heißt, die für das Leben. Und das ist etwas, wo sich mancherlei Verirrung auch tut, gerade im spirituellen Feld. Dass wir, vielleicht kennt ihr so Menschen, wo ihr das Gefühl habt, die sind völlig frei von, oder zeigen es zumindest so, und die sind frei von allem. Auch frei von der Liebe, frei vom Verbunden sein, frei von Zuneigung zur Welt, frei von Engagement. Und das ist wie so, irgendwann wird das wie eine Monadenexistenz, völlig isoliert. In einem irgendwie spirituellen Leerraum, aber mit so Leuten kannst du eigentlich nichts mehr anfangen. Die sind vielleicht sehr heilig, aber mehr kannst du damit nicht machen. Und da braucht es den zweiten Schritt, da ist die Freiheit stecken geblieben in sich selber, stolpert die Freiheit über ihre eigenen Füße. Da geht es um die Freiheit für. Weil diese Freiheit von kann pervertieren zu einer Freiheit, die am Gängelband des eigenen Willens läuft und die deshalb nicht frei ist vom eigenen Willen. Und die Welt, die Wirklichkeit, wie sie sich uns zeigt, unterliegt nicht unserem Willen. Also wenn ich mich öffne in eine Freiheit für die Welt, für das, wie die anderen sind, dann komme ich über diesen Bann aus dem Willen hinaus, komme ich in die Liebe. Das ist gemeint. Dann wird aus der Freiheit im Grunde Liebe. Oder eine Freiheit für ist eine Freiheit zur Liebe, zum mich engagieren in der Welt. Durchaus mit meinen Optionen auch zu sagen, okay, diese Situation ist nicht gut, die will ich verändern, da tue ich was dran, hier sorge ich gut für mich, hier grenze ich mich ab, das gehört alles dazu. Völlig klar. Ja. Aber es ist eine grundlegende Freiheit aus dem Wesen für das, wie mein Leben ist, wie die Situationen sind, ein kreatives Engagement, eine Offenheit. Und daraus erwächst im Grunde diese dritte Freiheit, die ich die umfassendste finde, das ist die Freiheit zu sein. Die Freiheit, ganz du selbst zu sein, dich ganz zuzulassen. Das klingt so einfach und ihr wisst, dass das nicht so easy ist. Das ist das Abenteuerlichste von diesen drei. Dass wir das Potenzial in uns zulassen, das bedeutet auch, dass wir entspannen von dem ständigen Versuch, von anderen bestätigt zu werden. Von der Gesellschaft, Institution oder von Wertesystem. Dass du deine eigene Wahrheit und Stimmigkeit lebst, auch wenn alle anderen es vielleicht anders sehen. Aus deinem tiefsten Wesen lebst. Und dafür braucht es keine Sonderbedingungen, sondern das ist in diesem Feld eben von Freiheit, ist das in allen Bedingungen, letztlich in allen Bedingungen möglich. Nelson Mandela hat in seinen 27 Jahren Gefängnis seine Reise gemacht und zu seiner enormen Authentizität und Freiheit gefunden, wo er gelernt hat, durch die Gefängnissituation, sich hinterher von keinem politischen Führer über den Tisch ziehen zu lassen. Die Freiheit, er selbst zu sein, für sein Volk zu sorgen, ganz integer. Also, das wäre so eine erste Frucht, wenn wir aus unserem tiefen Selbst oder unserem wahren Wesen zu leben versuchen. Ein zweiter Punkt ist, wie wir in Frieden sind mit den Umständen, mit unserem Leben, ganz konkret mit unserer Biografie, mit unserer Lebenssituation und mit unserem in der Welt sein. Manchmal auch mit unserem Menschen sein oder fühlende Wesen sein. Das hat manchmal einen großen Weitraum. Und von einem spirituellen Lehrer gibt es diesen schönen Satz, wenn du unzufrieden bist, also Unzufriedenheit hat ihre Wurzel darin, dass nichts von dem, was du lebst oder tust, wirklich dein Herz berührt. Das finde ich eine starke Aussage. Unzufriedenheit, unsere Unzufriedenheit hat damit zu tun, dass nichts oder zu wenig von dem, was du lebst oder tust, wirklich dein Herz berührt. Das heißt, Unzufriedenheit, oder drehen wir es um, zufrieden sein, hat etwas, hat eine Verbindung zu unserem Herzen, zu unserer Liebe zum Leben, zu dem, wie wir uns selber berühren oder das, was wir tun, was wir in die Welt bringen. Wenn wir da tiefer gehen, kommen wir auf dieses weitere Feld von dem Sinn. Das bedeutet, wir werden zufrieden, wenn wir spüren, dass das, wie wir leben, in unserem Gefühl, das ist oft schwer zu beschreiben, einen Sinn hat. Und es ist hochinteressant, dass Menschen zum Beispiel, die in oft schwierigen Situationen arbeiten, in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, mit kranken Menschen, mit schwierigen Menschen, das durchaus sinnvoll empfinden und voller Lebensbejahung sind. Die spüren einen tiefen Sinn da drin, weil das ihr Herz zutiefst berührt. Und die sind so gesehen mit ihrem Leben zufrieden, obwohl die in Umständen leben und ständig Menschen begegnen, wo alles ganz krass und heftig und schmerzvoll sein kann. Als Beispiel. Also wir brauchen keine heile Welt und kein Paradies, um Sinn und Zufriedenheit zu erleben. Wir können das ist genial, das ist unsere Resilienz. Wir können das als Menschen, wir haben die Fähigkeit, das in allen möglichen Situationen zu tun. Ich will nicht sagen in allen, das wäre überheblich, aber in sehr, 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 sehr viel. Und Sinn macht in unserem Leben nicht, und das finde ich ist was Wichtiges, wo wir das Gefühl haben, ich arbeite an etwas und da kommt etwas ganz Bestimmtes raus und dieses Ziel ist gut. Das ist eine sehr verkürzte Vorstellung von Sinn. Die ist nicht ganz ohne Falle. Sondern Sinn, letztlich erfahren wir, wenn wir spüren, dass unser Leben kostbar ist. Sinn fühlen wir darin, wenn wir das Kostbare, das Wertvolle leben. Ich gebe da gleich noch eine tiefere Ebene zu. Aber wir haben zu lernen, wenn wir aus dem Wesen leben, das andere ist ein Zukunftsprojekt, das ist ein Denkkonstruktion, ja? Das ist eigentlich ein Ego-Ding. Dieses, ich tue heute was, es fällt mir zwar schwer und es ist schwierig und es macht in 3 Jahren Sinn, weil dann und so. Kann mal klappen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bist du bis dahin tot. Sinn ist jetzt oder nicht. Und Sinn hat was zu tun mit dieser Berührung der Kostbarkeit und der Schönheit des Lebens. Wenn wir das mal ausweiten auf unsere Gesamtsituation auch, die, denke ich, den meisten von uns immer wieder zu schaffen macht, auch wie wir heute leben global. Und dann, wenn man tiefer schaut, habe ich den Eindruck oder wird mir deutlich, wir befinden uns im Grunde als menschliche Wesen auf dieser Erde wie in einem riesigen Retreat-Zentrum. Nehmen wir mal dieses Bild. Und wir können jetzt dieses Retreat-Zentrum, dieses Retreat-Haus, das können wir verkommen lassen, wir können das zerstören, das ist sehr traurig und nicht hilfreich für uns. Wir können es auch pflegen und liebevoll damit umgehen. Das ist diese Bandbreite, wie wir zurzeit mit der Welt und den Ressourcen umgehen, den anderen Wesen. So. Aber wenn wir unser Leben als Menschen auf dieser Erde wie ein großes Retreat sehen, wird uns klar, dass unsere Hauptaufgabe nicht darin besteht, dieses Retreathaus zu renovieren. Unsere Hauptaufgabe besteht aus meiner Sicht und auch aus der Sicht spiritueller Tradition nicht darin, eine heile Welt zu schaffen. Das werden wir nämlich nicht hinkriegen. Wir werden immer verzweifeln und uns immer schlecht fühlen, weil wir es nicht geschafft haben. Wir werden mit der Brüchigkeit, Wundheit und Unvollkommenheit unseres In-der-Welt-Seins leben müssen, und zwar bis zum Ende aller Tage. Und damit Frieden schließen. Und wir haben deshalb nichts falsch gemacht. Das ist eine Riesenentlastung. Und wir tun unser Bestmöglichstes, um dieses Retreathaus Welt gut zu behandeln. Völlig klar. Aber unsere Aufgabe ist nicht die Schaffung eines Paradieses, sondern unsere Aufgabe ist oder unser Ort ist, dass wir hier eine enorme Reifungs- und Erfahrungschance haben als Menschen, genau diese Reise miteinander zu machen. Und derweil können wir uns das Leben gegenseitig schwer machen oder auch nicht, können uns auch unterstützen. Aber die Spur, die Sinnspur ist, dass wir die Chance haben als Menschen, diese menschliche Erfahrung, diese Bandbreite des Reifens zu machen, dass dieses unser Menschsein der eigentliche Sinn unseres Lebens ist. Unser menschliches Leben hat keinen ausgesourcten Sinn. Du bist Mensch dafür, dass dein eigenes Menschsein ist der tiefste Sinn dafür, dass du da bist. Und das gibt uns einen richtigen Blick wieder. Ich werde den letzten Tag auch noch ein bisschen was sagen zu unserer globalen Situation. Aber hier schon mal, das gibt uns einen hilfreicheren Blick auf unsere Weltsituation. Dass wir uns nicht rein verbohren, dass wir das hinkriegen müssen, auch wenn es wichtig ist. Sondern dass wir spüren, was der eigentliche Sinn auch unserer inneren Reise ist. Wenn wir nämlich tiefer schauen, auch von den Traditionen her, können wir sehen, dass das, was sich in uns als Sinn offenbart, als Menschen, ist, dass das Sein, dass das Größere sich in uns ausdrückt. Wie Willi Gesjäger immer wieder gesagt hat, Gott in seiner Sprache, Gott will als dieser Williges so über die Erde laufen jetzt. Also schön einfach gesagt. Also das Sein will sich in dir ausdrücken als du. Du selbst bist dieser tiefe Sinn. Der liegt nicht außerhalb von etwas. Das bedeutet, dass die Leuchtkraft des Ganzen, die Leuchtkraft des Lebens selber in jedem und jeder von uns aufleuchten will. Und wir könnten das als Freude bezeichnen. Es ist eine Freude, die tiefer ist als der Unterschied zwischen Glück und Trauer. Oder zwischen Glück und Schmerz oder Glück und Unglück oder sowas. So tiefe Wesensfreude. Diese tiefe Wesensfreude können wir beschreiben als das Aufleuchten des Seins, des Göttlichen in uns, in deiner konkreten Gestalt. Das heißt nicht, dass du dich den ganzen Tag freust. Aber das heißt, dass etwas in dir leuchtet von der Freude des Seins, zu existieren. Ich habe vor ein paar Wochen durch einen Kontext, an dem wir teilgenommen haben, kam eine sehr tiefe Einsicht zu mir und ich hatte so das Gefühl, auch so mit dieser Frage, was ist mit uns Menschen heute los? Und da kam als Antwort zurück etwas in die Richtung, wir wollen um alles in der Welt überleben, aber wir wissen gar nicht mehr wofür. Das heißt, wir haben den eigentlichen Jubel verloren, in dem wir eigentlich existieren könnten, wenn wir spüren, welch unglaubliches Geschenk es ist, zu existieren, da zu sein. Und da liegt der eigentliche und tiefste Heilungspunkt, auch global. Und das ist nichts, das wir machen können, sondern das ist eine Wiederverbindung mit dem Ganzen, mit unserem wahren Wesen, mit dem Göttlichen, mit dem Ursprung. So gesehen sehr einfach, aber nicht easy. Von da aus kommen diese Aspekte zusammen. Von da aus wird uns eine Freiheit, die so offen sein kann, dass jede mögliche Lebenssituation ein Aspekt unserer persönlichen Erfahrungs- und Reifungsreise sein kann. Von da aus wird uns ein Zufriedensein mit dem Dasein, weil wir spüren, in der Tiefe gibt es so etwas, was Chögyam Trungpa mal genannt hat, ultimative Positivität, eigentlich steht nichts schräg. Wir können auch das Schwierige und Schwierigere und Schwierigste möglicherweise letztlich integrieren in einen Gesamtsinn unserer Existenz, unserer Reifung. Und können damit in einen Frieden kommen. Und es bedeutet, dass wir den Sinn nicht außerhalb von irgendwas von uns suchen, sondern dass wir den genau dort spüren können, wo wir sind. Das heißt auch, dass wenn wir an uns arbeiten, das gut ist und das absolut wertvoll ist, aber wir sind nicht falsch jetzt und müssen uns hinarbeiten, dass wir richtig werden, sondern wir sind jetzt schon richtig, weil wir in Kontakt mit uns sind. Und das ist eine enorme Entlastung. Und auf die globale Situation geblickt, wir können erkennen, dass das zum Teil eine heftige und wütend machende und traurige Situation ist, in die wir uns global als Menschen auf dieser Erde und miteinander, wie wir umgehen, miteinander gebracht haben. Ganz klar. Und da müssen wir auch handeln, ohne Frage. Aber im Letzten schneidet es uns nicht ab, wenn wir als Menschheit oder auf dieser Erde in ein Desaster geraten. Es schneidet uns nicht ab vom eigentlichen Sinn unseres Lebens. Wichtig. Es ist ein Retreatort, an dem wir üben und reifen. Diese Umkehrung, das ist die eigentliche Einsicht, die uns werden kann, wenn wir tief eintauchen in die Meditation. Das können wir nicht denken. Da taucht ein neuer Blick auf uns und die Welt, uns selbst und die Welt neu sehen lernen, der interessanterweise alles verändert. Es ist nicht einfach ein neues Draufgucken, ja und was mache ich denn dann? Sondern das Machen, das Handeln verändert sich. Es kriegt eine völlig neue Ausrichtung. Ja, das wären so Aspekte von, wie könnte es aussehen, wenn wir aus unserem tiefen Selbst versuchen zu leben. Den Umgang mit der Freiheit, den Zugang zu unserem Zufriedensein oder in Frieden kommen mit unserem Dasein. Die Bildung des Sinnes und der Schönheit und tiefen Freude des Lebens und auch der Blick auf die Gesamtsituation unserer Welt als Retreathaus. Zum Abschluss noch ein Text von einem philosophischen Lehrer, Heinrich Rombach, der lange Zeit mein Lehrer war und mag euch den vorlesen, der bringt das ganz gut nochmal auf den Punkt. Und ich hoffe, seine Sprache nicht zu abstrakt ist. Das so vom letzten unnennbaren Licht hereinfallende Leuchten, also aus dem Wesen, das aus dem Sein, das auch noch im anfänglichsten und geringsten aufscheint, kann als Freude bezeichnet werden, die alles Lebendige belebt und der eigentliche Sinn des Lebens ist. Freude als Sinn des Lebens, das will nicht besagen, dass es darum ginge, dass sich jeder und jede ständig freut, auch wenn das nicht ausgeschlossen ist. Sondern es will besagen, dass ein jegliches sich so in die kleinen, mittleren und großen Situationen unseres Lebens einbringen soll, dass immer das Ganze dabei ist. Dieses innerste Dasein des Ganzen, des Göttlichen könnten wir sagen, wird im Einzelnen von uns erlebt eben als Freude, wobei diese Freude aber nicht eine subjektive ist, sondern das sich Melden des Alllebens als die innerste Wirklichkeit im einzelnen Menschen. Diese Freude ist nicht die Freude des Einzelnen im Ganzen, sondern die Freude des Ganzen im Einzelnen. Diese Umkehr ist es, was Erleuchtung wohl meint.